Gespräche.
Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
Diesmal geht's nach Namibia. Die ehemalige deutsche Kolonie gehört zum Berichtsgebiet unseres südafrikanischen Studios in Johannesburg und dort sitzt Stefan Überbach. Heute ist der 21. November 2024. Hallo Stefan.
Hallo.
Du kommst gerade zurück aus Namibia. Das liegt in Südwestafrika und war mal deutsche Kolonie mit dem Namen Deutsch-Südwestafrika. Das ist jetzt ein Jahrhundert her. Wie deutsch ist es da eigentlich noch?
Also ich war da sehr überrascht, als ich zum ersten Mal in Namibia war. Vor allen Dingen in der Hauptstadt Windhoek und dann auch in der Küstenstadt Swakopmund. Da geht es wirklich sehr, sehr deutsch zu. Man muss sich das vorstellen oder man kann es sich vorstellen, dass man da in so ein Küstenörtchen kommt, das so aussieht wie, naja, ein Ostseebad oder ein Nordseebad. Das ist wie St. Peter-Ording oder wie Binz mit schönen alten Häusern aus der Kaiserzeit. Da sieht man Stuck, da sieht man kleine Türmchen drauf. Das ist alles ganz putzig zurechtgemacht. Und dazu gibt es dann in der Stadt ein deutsches Brauhaus, es gibt eine deutsche Buchhandlung, es gibt eine deutsche Kirchengemeinde, es gibt ein deutsches Café und vieles andere mehr. Also, da wird noch sehr, sehr viel Deutsch gesprochen, da findet sich sehr viel von dem deutschen Erbe aus der Kolonialzeit und es leben ungefähr 1000 deutschsprachige Namibier dort, die natürlich keine deutschen Staatsbürger sind, na klar, die sind in Namibia geboren und aufgewachsen, aber pflegen die Sprache und die Kultur weiter. Sind in der Stadt, die 75.000 Einwohner insgesamt hat, natürlich eine kleine Minderheit. Aber wenn man im Kernbereich, da wo auch die Touristen sich tummeln unterwegs ist, da ist Deutsch schon die vorherrschende Sprache. Und da reibt man sich manchmal schon unglaublich die Augen, wenn man da zum Beispiel im Café Anton sitzt, aufs Meer guckt, Palmen vor sich hat und dann kriegst du eine Schwarzwälder Kirschtorte serviert.
Sind die wenigen Deutschen, die da leben, sind die, falls das überhaupt eine sinnvolle Kategorie ist, sind die gut integriert?
Also, das kommt auch hier drauf an, wen man fragt. Es ist in Namibia nicht ganz unähnlich anderen afrikanischen Ländern, dass es rund um den Kernbereich einer Stadt ein Armenviertel gibt, wo dann die Mehrheitsbevölkerung, die schwarze Mehrheitsbevölkerung lebt, wohnt und dann zum Arbeiten dahin geht, wo die Leute sind, denen es finanziell und wirtschaftlich besser geht. Denen es im Prinzip mehrheitlich besser geht, sind weiße Menschen, sind deutschsprachige Menschen. Ob es da so viele Kontakte untereinander gibt, das lasse ich mal dahingestellt. Ja klar, es gibt Gesprächskreise, wo sich die Kulturen treffen. Es gibt in den Wirtschaftsbetrieben natürlich schwarze Mitarbeiter, die mit weißen Mitarbeitern zusammen sind und da ihrer Tätigkeit nachgehen. Es gibt auch Freundschaften, gar keine Frage. Aber ich habe auch mit Vertretern beider Seiten gesprochen, die sagen, also so viele Berührungspunkte haben wir miteinander eigentlich gar nicht. In einem dieser armen Viertel, das ich besucht habe, wo auch das Völkermordmuseum sich findet, ein ganz kleines Ding, was von Aktivisten der Herero-Volksgruppe betrieben wird, die in der deutschen Kolonialzeit Opfer eines wirklich furchtbaren Völkermordes geworden sind. Also wenn man da mit den Leuten spricht, die sagen, guck mal, wie wir hier leben, in welchen Häuschen wir untergebracht sind. Wir haben keine Gärten, wir haben nichts. Und dann schau mal drüben, wie die Weißen leben. Da ist es sauber, da ist großzügig, da ist richtig Geld zu sehen. So richtig viel miteinander haben wir nichts zu tun. Also diese Abgrenzung, die spürt man auf beiden Seiten, obwohl es auch eine ganze Menge an gelungener Integration auch in dieser Stadt in Swakopmund gibt.
Dieses Museum, von dem du gesprochen hast, über den Völkermord an den Herero, wer betreibt das? Betreiben das die Nachfahren der Deutschen oder die Nachfahren der Opfer?
Das sind die Nachfahren der Opfer in diesem Fall und das ist wirklich ein ganz kleines Ding. 10 Quadratmeter vielleicht, an den Wänden hängen Fotografien und Poster, die zeigen, was damals vor sich gegangen ist, Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Gegend der Welt, wie die Herero, die Nama, die Menschen, die dort gelebt haben, von den Kolonialherren unterdrückt und ausgebeutet wurden, zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden, in Konzentrationslagern zusammengepfercht wurden. Viele Tausende sind da ums Leben gekommen. Ja, und Nachfahren dieser Opfer wollen die Erinnerungen daran wachhalten, mit Fotos, mit Büchern, mit Dokumentationen. Aber ich habe das Gefühl, dass das wichtigste Instrument, was die zur Verfügung haben, das Gespräch ist. Sie haben ungefähr 200, 300 Besucher, die pro Monat dorthin kommen. Das muss man erstmal finden. Man muss erstmal wissen, dass es das Ding überhaupt gibt. Viele Pauschaltouristen, davon gehe ich mal aus, wissen das nicht. Aber wenn man da mal rausgefahren ist und sitzt, also das ist schon eine bedrückende Geschichte. Und wenn die Leute, die das betreiben, aus ihrer eigenen Erfahrung beschreiben, wie es ihren Familien und Vorfahren gegangen ist, naja, da wird einem vor allen Dingen als deutschem Staatsbürger schon mulmig. Und die haben auch ganz klare Forderungen. Die sagen, 120 Jahre ist das jetzt her, aber eine richtige Entschädigung hat es bisher nicht gegeben, noch nicht mal eine formelle Entschuldigung, zum Beispiel des deutschen Bundespräsidenten. Das wird mal Zeit, dass das passiert. Also ein sehr, sehr kleines Museum, ein, wie ich finde, wichtiges Museum, Leute, die da eine gute Arbeit machen. Und was die Finanzierung angeht, ist jetzt ganz frisch, dass die Deutsche Botschaft in Namibia, also die Bundesrepublik über das Auswärtige Amt, über die Botschaft da Finanzhilfe leistet und im nächsten Jahr 90.000 Euro reinsteckt. Damit können die Leute dann vor Ort das Museum eine ganze Zeit betreiben, vielleicht sogar ausbauen.
Das heißt, auf irgendeine Art und Weise interessiert sich die Bundesrepublik Deutschland dann doch dafür, aber nicht gut genug.
Doch, doch, natürlich. Sie interessiert sich schon dafür. Hat jetzt jahrelange Verhandlungen gegeben über eine Vereinbarung, in der auch über Entschädigungen geredet wird. 9 Jahre ist verhandelt worden zwischen den Regierungen in Berlin und in Windhoek, der namibischen Hauptstadt. Und 2021 hat man sich auf einen Text geeinigt. Das ist ein sogenanntes Versöhnungsabkommen. Es hat den formellen Titel Gemeinsame Erklärung, also so ein Bürokratendeutsch. Aber ich glaube, wenn man Versöhnungsabkommen sagt, dann liegt man nicht ganz falsch. Und da ist dann unter anderem drin festgehalten, dass die deutsche Seite die Verbrechen der Kolonialzeit eindeutig als Völkermord anerkennt und auch Entschädigungen anbietet. Über 1 Milliarde Euro wird in Aussicht gestellt in den nächsten 30 Jahren für eine Reihe von Projekten im ganzen Land verstreut. Also da gibt es durchaus den Willen und den Wunsch, sich auszusöhnen, zu einer Verständigung zu kommen. Jetzt liegt dieses Abkommen unterschriftsreif auf dem Tisch seit 21, aber es ist noch nicht in Kraft getreten. Warum nicht? Weil auf der namibischen Seite der Proteststurm groß war, nachdem klar war, was da alles drinsteht, beziehungsweise was nicht drinsteht. Denn den meisten Herero und Nama, den Vertretern dieser Volksgruppen, ist das, was Deutschland anbietet, entschieden zu wenig. Und die sagen also, unsere Regierung hätte sich darauf gar nicht einlassen dürfen. Sie hätte gar nicht verhandeln dürfen. Die Deutschen hätten mit uns sprechen müssen. Wir sind da gar nicht zu Wort gekommen. Die deutsche Seite sagt, es waren Vertreter von Herero und Nama dabei. Die führenden Vertreter der Volksgruppen sagen, die habt ihr irgendwo auf der Straße aufgelesen. Die sprechen nicht für uns, die sprechen vielleicht für sich. Also die Sache, die ist ziemlich verfahren. Das Ganze ist jetzt über 3 Jahre her und man wartet drauf, dass man da zu einer Verständigung kommt. Es laufen hinter den Kulissen Gespräche zwischen der deutschen Regierung und der namibischen, wie man da nachbessern kann. Noch ist es nicht zum Ergebnis gekommen. Die Hoffnung ist, weil in Namibia jetzt in der nächsten Woche gewählt wird, dass da mit der neuen Regierung eventuell sich was vereinbaren lässt. Die Frage ist nur, ob die Vertreter der Volksgruppen, die sich da ins Zeug legen, dann auch bereit sind, solche Ergebnisse zu akzeptieren. Die sagen eigentlich, wir müssen bei Null anfangen. Das muss ein weißes Blatt Papier auf den Tisch und es wird nur noch mit uns gesprochen. Feierabend, ja. Die Frage ist, für wie viele Teile der beiden Volksgruppen, diese selbsternannten Vertreter tatsächlich sprechen. Wenn man so unter der Hand sich umhört in der Politik, dann heißt es, so ein Drittel der Nama und der Herero wäre bereit, das Abkommen zu akzeptieren, so wie es im Moment auf dem Tisch liegt. Ein weiteres Drittel könnte sich vorstellen, mit etwas höheren Entschädigungssummen dann ja zu sagen. Und das letzte Drittel sagt entschieden nein, wir müssen neu anfangen und so geht's nicht. Da muss auch über noch ganz andere Dinge geredet werden, als nur über ein bisschen Geld.
Über was für Dinge denn jetzt? Also abgesehen auch vom Repräsentationsproblem.
Zum Beispiel gibt's die Forderung, dass der Bundespräsident, dass Steinmeier nach Namibia kommt, sich offiziell formell entschuldigt als Staatsoberhaupt. Dann die Idee, dass die Gebeine und Kunstschätze, die die deutschen Kolonialtruppen aus Namibia nach Deutschland verschickt haben, dass die zurückgegeben werden. Es liegen ja noch mehrere hundert Schädel von Herero und Nama in deutschen Museen und Archiven. Es hat ja eine Art von Menschenversuchen gegeben, genetische Versuche, biologische Versuche. Was passiert, wenn ein weißer Mann mit einer schwarzen Frau ein Kind zeugt? Was verändert sich da? Also wirklich krude genetische Geschichten, die da versucht worden sind zu erforschen. Und naja, für die Vertreter der Volksgruppen in Namibia ist das außerordentlich wichtig, dass diese Teile, diese Schädel, diese Artefakte wieder zurückkommen und dann auch vernünftig bestattet werden können, weil, so heißt es hier, nur dann die Seelen auch ihren Frieden finden können. Also das ist so eine Nummer. Es gibt die Idee, also wenn Deutschland die Kunstwerke, die mitgenommenen, geraubten, gestohlenen, wenn man so möchte, wenn es Deutschland die behalten möchte, naja, dann zahlt dafür. Ne? Ihr habt eine Kirchensteuer, dann führt doch vielleicht eine Kolonialsteuer ein und gebt uns einen Teil davon, dann kann man drüber reden. Auch so eine Idee. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist aber die sogenannte Landfrage. Die Herero, die Nama haben damals auf Druck der deutschen Besatzungstruppen ihre Ländereien abgeben müssen und möchten davon jetzt große Teile wieder zurückhaben. Also denen schwebt eine regelrechte Landreform vor. Deutschland könnte ja Land kaufen, das den privaten Grundbesitzern abkaufen und dann unter den Herero und den Nama verteilen, damit die sozusagen in ihre alten Besitzer wieder restituiert werden und mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, als das heute der Fall ist. Denn der Vorwurf, ganz klar, an die weiße Seite, an die deutschsprachige Seite, an die reiche Seite ist, ihr habt euch damals als Kolonialherren hier Strukturen geschaffen, von denen ihr bis heute profitiert. Ihr habt euch unser Land unter den Nagel gerissen. Da hätten wir gerne etwas und nicht nur etwas, den größten Teil zurück, damit wir gemäß unserem Anteils an der Bevölkerung, auch am Wirtschaftswachstum und an der Konjunktur und am besseren Leben, wenn man so möchte, profitieren können. Also das sind so die drängenden Fragen, die aus Sicht vieler Herero- und Nama-Vertreter unbedingt mal besprochen werden müssen.
Das mit dem Land, okay, das kann ich verstehen, das kostet viel Geld, davon gibt der Deutsche nicht so gerne was ab. Aber all die anderen Dinge, der Bundespräsident, der da mal runterfährt und das Wort ergreift. Was denkst du, warum tut sich Deutschland so schwer damit? Eigentlich ist das doch ein Klacks. Ja, mein Gott, dann geben wir denen halt die Kunstwerke zurück, dann geben wir denen die Schädel zurück.
Sind immer sehr schwierige Fragen, wie man beim Streit oder bei der Diskussion um die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen schon gesehen hat. Also das, glaube ich, klingt einfacher, als es unter dem Strich tatsächlich ist. Und Steinmeier war vor kurzem in Namibia, das war Anfang des Jahres, bei der Trauerfeier für den verstorbenen Präsidenten. Und er hat da dann auch formell und öffentlich angekündigt, er kommt zurück, um dann auch eine solche Entschuldigung auszusprechen. Wann er kommt, wissen wir nicht. Namibia wartet drauf. Jetzt haben wir gerade gesehen, Steinmeier hat eine große Afrika-Reise vor in ein paar Wochen. Mitte Dezember will er hierher kommen, unter anderem nach Lesotho und nach Südafrika. Vielleicht ist ja auch ein Abstecher nach Namibia drin, aber ich weiß es nicht.
So, das war jetzt die Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches. Wie ist es denn eigentlich mit den Nachfahren der Täter im Inland? Wollen die davon was hören?
Also, da gibt es eine zunehmende Bereitschaft, sich diesen Diskussionen zu stellen. Es gibt zum Beispiel das Forum der deutschsprachigen Namibier, die sich recht vehement für Aussöhnung, Verständigung einsetzen und auch sehr darauf hoffen, dass das Aussöhnungsabkommen, diese gemeinsame Erklärung, von der wir schon gesprochen haben, dass die endlich unter Dach und Fach gebracht wird, weil man sich davon dann noch einen größeren Schwung für die Versöhnungsarbeit im Land erwartet. Denn das Ganze ist, wir haben es ja gesagt, mit Geld verbunden. Und wenn da Projekte angeschoben werden, die dem gegenseitigen Verständnis dienen, dann kann das ja nur im Sinne der großen gemeinsamen Sache sein. Also da gibt es vor allen Dingen unter den jüngeren deutschsprachigen Namibier eine große Bereitschaft, in diese Richtung zu gehen, zu denken und sich zu öffnen. Die sagen auch, naja, das ist, wir sind jetzt in der fünften Generation hier und für uns sind diese Themen von damals eigentlich gar nicht mehr so ausschlaggebend. Wir haben gute Kontakte zu allen Volksgruppen. Wir gehen gemeinsam in die Schule. Wir arbeiten zusammen. Unser tägliches Miteinander ist eigentlich ein völlig normales. Also da bei den Jüngeren wird das Ganze ein bisschen entspannter gesehen. Aber das habe ich auch gehört. Es gibt auf beiden Seiten, sowohl auf der weißen als auch auf der schwarzen Seite, Ewiggestrige, die in der Vergangenheit leben und zum Teil, wenn man an die deutschsprachigen Namibier denkt, auch da sind Menschen dabei, die den Völkermord nach wie vor leugnen, nicht wahrhaben wollen, was da passiert ist und viel mehr darauf zeigen, was der Kolonialismus, die deutschen Truppen und die deutsche Wirtschaft, die sich da vor 120 Jahren angesiedelt hat, was die Gutes bewirkt hat. Es war nicht alles schlecht, das habe ich auch ein paar Mal gehört, aber ich glaube, diese Stimmen, die sind auf dem Rückzug und bestimmen nicht mehr das Tagesgeschehen, sondern ich glaube, es ist eine Minderheit. Aber es gibt sie, das ist mir zumindest gesagt worden, es gibt sie bis heute.
Das hört sich ein bisschen an wie die deutsche Autobahndiskussion, die wir hier vor ein paar Jahren hatten.
Genau.
Was kann der Kolonialismus oder was soll der Kolonialismus denn Gutes gebracht haben?
Naja, diese Gegenden rund um Swakopmund oder Lüderitz, auch so ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat, großer Hafen am Atlantischen Ozean an der Küste. Diese Städte sind von Deutschen gegründet worden, die wird es heute gar nicht geben ohne diesen Kolonialismus. Es sind Infrastrukturmaßnahmen entstanden, es sind große Dämme gebaut worden, Wasserversorgung sichergestellt, sowas. Ja, und Straßen, natürlich, da sind wir wieder der Autobahn, ne? Das sind dann Errungenschaften in Anführungszeichen, die bis heute hochgehalten werden als Beleg dafür, dass die Kolonialzeit eigentlich gar nicht so schlecht war und dass das gesamte Land auch davon durchaus zumindest in Teilen profitiert hat.
Du hast eben gesagt, die Volksgruppen sagen, wir wollen Land haben, wir wollen am Wirtschaftswachstum teilhaben. Wovon lebt Namibia eigentlich?
Namibia lebt zum großen Teil vom Tourismus. Das macht eine Menge der Staatseinnahmen aus. Es gibt großartige Nationalparks, wo man Urlaub machen und die Wildnis, wilde Tiere erleben kann. Etosha ist da so ein Name im Norden des Landes, ein ganz wunderbarer, riesiger Nationalpark, auch ein Top-Ziel für deutsche Touristen. Es gibt die Dünen in der Region Sossusvlei, da entstehen diese traumhaften Bilder, rote Dünen, blauer Himmel und dann ein weißer, ausgedörrter Boden, wo ein paar schwarze, abgebrannte Bäumchen drinstehen. Haben bestimmt viele schon mal gesehen, diese Aufnahmen. Und ich war vor kurzem selber da, es sieht tatsächlich so aus. Es ist ganz großartig. Also Tourismus natürlich. Und jetzt ist Namibia dabei, sich auf eine wirtschaftliche Zukunft als Wasserstofflieferant für mindestens Europa, wenn nicht die ganze Welt, vorzubereiten. Die Voraussetzungen, um grünen Wasserstoff zu produzieren, sind in Namibia nämlich eigentlich kaum zu schlagen. Es scheint dauernd die Sonne. Es ist sehr, sehr warm. In den Wüstenregionen geht auch immer ein kräftiger Wind. Und im Moment ist gerade in Planung, da soll demnächst mit dem Bau begonnen werden, in der Nähe von Lüderitz eine gigantische Wasserstofffabrik. Da soll auf einer Fläche viermal so groß wie das Bundesland Berlin, was du ja, glaube ich, kennst, auf einer Fläche viermal so groß sollen Solarparks entstehen und Windkraftanlagen, damit aus Meerwasser, was entsalzt wird, dann Wasserstoff und Ammoniak gemacht werden kann. Das Ganze für den Weltmarkt. Die Deutschen haben großes Interesse, da einzukaufen. Eine deutsche Firma aus Brandenburg ist auch beteiligt an dem großen Projekt. Und das ist die Hoffnung im Land, dass da die wirtschaftlichen Weichen für die Zukunft gestellt werden können. Und naja, man hofft da auf großen Aufschwung, auf viele Investitionen und auf einen etwas größeren Wohlstand, als es das Land im Moment zu bieten hat. 3 Millionen Einwohner ungefähr, eine gigantisch große Fläche, 2,5 mal so groß wie Deutschland. Also das Land ist in weiten Teilen menschenleer. Davon lebt aber die Hälfte von diesen 3 Millionen unter der Armutsgrenze. Das heißt, wirtschaftlich muss sich da dringend etwas tun. Und ich habe in der Hauptstadt Windhoek jetzt auch mit jüngeren Leuten gesprochen, die sagen, wir brauchen Jobs, Jobs, Jobs. Hier muss unbedingt für uns eine Perspektive her. Die allermeisten der Leute, die eine Universität besucht haben, Abschluss gemacht haben, sind gerade auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Also das ist die Top-1-Priorität für die neue Regierung, die dann in der nächsten Woche gewählt wird, die Wirtschaft anzukurbeln, den jungen Leuten eine Perspektive zu geben. Und die Wasserstoffproduktion könnte da ein wichtiger Faktor sein.
Wer baut die entsprechenden Anlagen für die Wasserstoffproduktion?
Das ist ein Konsortium, an dem auch ein, ich sag das, Unternehmen aus Brandenburg beteiligt ist. Und der Baubeginn ist für 2026 geplant, also in knapp anderthalb Jahren soll es da losgehen. Ein halbes Jahr später sollen dann die ersten spürbaren Mengen an Wasserstoff schon produziert sein und auf dem Seeweg dann zu den Käufern verschifft werden. Ja, das ist ein riesiges Projekt und davon, so ist jedenfalls die Hoffnung in Namibia, wird es demnächst dann noch ein paar andere geben, wenn wir erstmal vorgemacht haben, dass es vernünftig funktioniert. Kleinere gibt es schon und das sind dann auch so Co-Produktionen, Gemeinschaftsunternehmen. An einem ist ein belgisches Konsortium beteiligt, die haben schon kleinere Wasserstoffproduktionsanlagen aufgebaut, die dann auch Tankstellen haben, wo hybride Lastwagen den neuen Treibstoff an Bord nehmen können. Da wird viel experimentiert und ausprobiert. Die Strecken, die zu fahren sind für die Lkw, ich habe es ja gerade beschrieben, sind enorm. Und wenn man da mit einem umweltfreundlichen und sauber produzierten Treibstoff die Lastwagen umrüsten kann, dann ist das auch noch ein weiterer Faktor für eine mögliche neue wirtschaftliche Perspektive. In die Richtung wird gedacht.
Ich fragte natürlich auch, weil China ja sehr stark in Afrika investiert, sehr viel unterwegs ist da. Sind die bis in Namibia gekommen? Weil das ja doch auf der anderen Seite ist. Kontinent ist.
Also in Namibia ist der chinesische Einfluss nicht ganz so stark, im Moment auf jeden Fall noch nicht. Das ist in anderen Teilen Afrikas, auch im südlichen Afrika ganz anders. Wenn wir zum Beispiel an Sambia denken, da sieht man sehr viele chinesische Schriftzeichen, wenn man über die Hauptstraßen Richtung Hauptstadt fährt. Also das sind andere Bereiche, wo China die Finger ausstreckt und auch schon kräftig investiert ist. In Namibia ist es eher ein westliches Projekt, gerade da in Lüderitz, das ist US-amerikanisch und deutsch Co., ein Gemeinschaftsunternehmen. Also da ist der chinesische Einfluss im Moment noch nicht so stark.
Diese Wasserstoffproduktion, das ist ja letztendlich mindestens mittelbar ein Ergebnis der Erderwärmung. Kommt die Erderwärmung mit den Klimakrise, kommt die ansonsten auch in Namibia an?
Ja, ganz klar. Und zwar im Moment mit voller Wucht, mit voller Härte. Namibia ist eins der Länder im südlichen Afrika, das unter einer wirklich extremen Dürreperiode leidet in diesem Jahr. Die gesamte Region Südafrika ist betroffen. Darüber im Norden Sambia, Botswana, Mosambik, Malawi, Angola. Alle diese Länder sind im Moment wirklich gebeutelt. Man kann es nicht anders sagen. Es hat seit Monaten, seit Anfang des Jahres eigentlich nicht mehr geregnet. Und die Temperaturen sind sehr viel höher als sonst, die Durchschnittstemperaturen. Wenn man sich da bestimmte Gegenden anguckt, zum Beispiel in Namibia, was ja aus großen Teilen aus Wüste besteht, aber auch in Sambia und Botswana, solche trockenen Gebiete habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, wie ich das im Sommer selber mal habe mir anschauen dürfen. Und da ist es für alle, die dort leben, leben müssen, leben wollen, sehr, sehr schwer, schon seit einiger Zeit. Die Menschen, die auf dem Land wohnen, haben kaum Wasser zur Verfügung, um ihre Felder zu bestellen. Das heißt, die Ernten fallen aus, die Ernten verdorren, die Tiere, die sie halten, die Nutztiere, kaum was zu trinken, kaum was zu fressen, sind abgemagert, müssen notgeschlachtet werden. Also das ist in diesem Jahr wirklich eine große Katastrophe. Ich habe gerade erst mit dem zuständigen Regionaldirektor von der Hilfsorganisation CARE International gesprochen. Und er sagt, wir haben mindestens 16 Millionen Menschen, die ja eigentlich hungern wegen dieser extremen Dürre, die in der Großregion südliches Afrika herrscht. Namibia ist davon betroffen. Da sagt die Regierung mindestens die Hälfte der Bevölkerung, wenn nicht mehr. Und da hat man auch zu drastischen Maßnahmen gegriffen, um der notleidenden Bevölkerung zumindest ein bisschen zu helfen. Namibia hat unter anderem Wildtiere zum Abschuss freigegeben, Elefanten, Flusspferde, Büffel, alle möglichen Antilopenarten, um dann mit dem Fleisch die Menschen zu versorgen, die ansonsten Hunger leiden müssten. Das ist so eine der Regierungsmaßnahmen dort, die natürlich nicht unumstritten ist, aber da heißt es auch, die Trockenheit, die Dürre durch den Klimawandel ist so groß, dass in unseren Nationalparks die Tiere in der Zahl, in der sie dort leben, in der wir sie haben, nicht mehr zurechtkommen. Wir müssen da auch die Tierpopulation ausdünnen, damit die, die übrig bleiben, überleben können. Also man kriegt da so ein bisschen den Eindruck, wie schlimm es ist. Und ich habe es mit eigenen Augen gesehen, so eine Trockenheit. Naja, das ist schon wirklich extrem, was da gerade passiert. Jetzt ist die Hoffnung, die Regenzeit beginnt. Das heißt natürlich nicht, dass es von morgens bis abends schüttet, aber dass zumindest ein paar Scheuerchen und Niederschläge zu erwarten sind. Und da ist die Hoffnung, dass sich das Ganze jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen verbessert. Das Ganze hat auch noch einen weiteren Aspekt. In Sambia zum Beispiel, anderen Ländern auch, setzt man viel auf Wasserkraft, um Energie zu erzeugen, um Strom zu erzeugen. Man hat also Staudämme gebaut an den Flüssen, um da Turbinen mit Wasserkraft zu betreiben. Und jetzt ist es durch diese extreme Dürre, durch diese extreme Trockenheit seit Monaten so, dass die Flusspegel so niedrig sind, dass die Wasserkraftwerke nicht mehr laufen können. Das bedeutet Stromausfälle stundenlang in weiten Teilen des südlichen Kontinents, hier in Sambia zum Beispiel, um mal einen Eindruck zu geben, jeden Tag Stromausfälle von 21 Stunden. Da kann man sich vorstellen, was das mit den Leuten macht.
Abgesehen von den unmittelbaren Reaktionen auf die unmittelbare Reaktion, also beispielsweise Wildtiere abzuschießen, ist das abgesehen davon auch ein Thema für die namibische Politik? Also ist das was, womit auch Wahlkampf betrieben wird im Land?
Ja, natürlich. Das Land muss fit gemacht werden für die absehbar immer heißere Zukunft, muss sich auf den Klimawandel einstellen. Das fängt an bei etwas hitzeresistenteren Pflanzen, die den Bauern zur Verfügung gestellt werden, damit man, auch wenn es heißer wird und trockener wird, noch entsprechend ernten kann. Da gibt es ja genetisch veränderte Pflanzen, die da durchaus in der Lage sind. Das ist das eine. Das andere, Namibia steigt um auf grüne Energien, raus aus der Carbon, wenn man so möchte, Carbon-Stromerzeugung, also keine Kohle mehr, möglichst keine Kohle mehr, möglichst wenig Gas, möglichst viel erneuerbare Energien, um da den Energiemix grüner und nachhaltiger zu machen. Also diese Bestrebungen gibt es und die spielen auch im Wahlkampf eine Rolle.
Wer kämpft denn da eigentlich gegeneinander? Also wer tritt an bei den Wahlen? Und was versprechen die jeweils?
Also versprochen wird natürlich wie immer von allen Seiten das Blaue vom Himmel. In Namibia ist es so, wie in vielen anderen Ländern des südlichen Afrika auch. Es gibt eine Partei, die aus einer Befreiungsbewegung hervorgegangen ist und dann als politische Kraft die Macht im Land übernahm, nachdem die Unabhängigkeit erreicht war. In Namibia heißt diese Partei SWAPO. Das ist die Southwest Africa People's Organization, also südwestafrikanische Volksorganisation. Die hat als Untergrundorganisation, als Befreiungsbewegung für die Unabhängigkeit Namibias gekämpft. Namibia ist ja bis 1990 von Südafrika quasi mitverwaltet worden, wenn man das so sagen möchte. Es hat auch Apartheid dort geherrscht. Und nach der Unabhängigkeit 1990 bei den ersten freien Wahlen hat die SWAPO gewonnen. Seitdem ununterbrochen an der Macht, immer mit absoluter Mehrheit. Aber die Zustimmungswerte, die Wahlergebnisse sind im Laufe der Zeit gebröckelt, wie das in anderen Ländern ja auch der Fall ist. Und jetzt bei dieser Wahl ist es ganz offensichtlich so, dass die SWAPO zum ersten Mal um ihre Regierungsmacht, um ihre Mehrheit bangen muss. Unter anderem deshalb, weil die Wirtschaftslage schlecht ist, weil die Arbeitslosigkeit hoch ist, weil die Menschen sagen, ja, ihr habt Chancen verpasst, in die Infrastruktur zu investieren. Und jetzt haben wir hier Probleme bei der Energieversorgung, bei der Wasserversorgung, vieles andere mehr. Also vielleicht sollte man eine neue politische Kraft daran. Bisher war es so, dass die Opposition so zersplittert war, dass es keinen ernstzunehmenden Gegner für die SWAPO gab. Und das könnte in diesem Jahr dann auch anders sein. Es hat sich vor 4, 5 Jahren eine neue politische Kraft gegründet, die ICP, also die Partei für den Wandel, so würde ich es mal frei übersetzen, die einen recht umtriebigen Spitzenkandidaten haben. Vor 5 Jahren ist er schon mal angetreten als unabhängiger Präsidentschaftsbewerber, hat mehr als 30% der Stimmen gekriegt aus dem Stand. Und der hofft jetzt mit seiner neuen Partei auf mehr. Und die haben so auf lokaler Ebene schon einige Achtungserfolge erzielen können. Die haben Bürgermeisterposten gewonnen, zum Beispiel in Swakopmund, aber auch in Walvis Bay, das ist ein Name, den man vielleicht auch kennt, in Lüderitz auch. Also das sind durchaus Erfolge, die vorweisen können, und die hoffen jetzt drauf, dass sie bei der Wahl der Swapo eine Niederlage beibringen können und eventuell die Macht übernehmen oder zumindest mitregieren können. Ganz ausgeschlossen ist das nicht, das sagen die politischen Analysten, mit denen ich habe sprechen können. Aber naja, das ist dann am Wahltag, am Mittwochabend dann wahrscheinlich erst tatsächlich zu sehen, ob die Swapo in der Tat so viel Anziehungskraft eingebüßt hat, dass es für einen Machtwechsel reicht. Ich würde mich nicht festlegen wollen im Moment.
Angenommen, das wäre so und die ICP würde die meisten Stimmen bekommen, ist davon auszugehen, dass es einen friedlichen Machtwechsel gibt? Oder anders gefragt, wie demokratisch ist Namibia?
Vergleichsweise demokratisch und stabil, und auch was Pressefreiheit angeht, Meinungsfreiheit, Menschenrechte durchaus vorderen Bereich anzusiedeln. Also da gibt es ganz andere Länder in Afrika, auch im südlichen Teil. Da, ja, Musterknabe ist vielleicht zu viel gesagt, aber durchaus anerkennenswert, was da bisher passiert ist. Ja, ich würde davon ausgehen, dass es anders läuft als in Mosambik, wo die regierende Partei nun auf keinen Fall loslassen wollte. Ich kann mir eher vorstellen, dass es so läuft wie gerade in Botswana. Da ist nach 59 Jahren die ehemalige Befreiungsbewegung abgewählt worden. Und der bisherige Präsident, der heißt Masisi, das ist übrigens der, der den Deutschen 20.000 Elefanten schicken wollte. Mal sehen, wie das ist, mit diesen großen Viechern auf engstem Raum zu leben. Also dieser Masisi hat klar verloren und hat dann gesagt, ja, Mensch, okay, das war's dann für mich. Der Wähler hat gesprochen, das haben wir zu akzeptieren, und ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute und mache den Weg für eine reibungslose Machtübernahme der bisherigen Opposition frei. Und das ist völlig friedlich über die Bühne gegangen, und da denke ich, ist auch die Erwartung bei vielen in Namibia, dass, wenn es so kommen sollte und die Swapo verliert, dass es dann ähnlich läuft wie in Botswana und nicht so wie in Mosambik.
Du sagtest, bis vor über 30 Jahren war Namibia abhängig von Südafrika. Jetzt habe ich gelesen, eine der Leitlinien der namibischen Außenpolitik sei, keine Feinde und nur Freunde zu haben. Funktioniert das? Vor allen Dingen mit Blick auf Südafrika?
Also mit Südafrika sind die Verbindungen eng, das funktioniert. Ob man mit der ganzen Welt befreundet sein kann, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen dran. Und zum Beispiel hat die namibische Regierung sehr starke Kritik an der Bundesregierung geübt. Noch gar nicht so lange her geht es um den Nahostkrieg, um den Gazakrieg und die Art und Weise, wie die israelische Armee dort vorgeht. Südafrika hat ja gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage eingereicht, wirft den Israelis Völkermord vor. In Namibia wird das genauso gesehen. Und die Bundesregierung hatte ja eine entschieden andere Haltung und ist deswegen von der namibischen Regierung vor einigen Monaten wirklich scharf angegangen worden. Also ja, da wird man wahrscheinlich sagen, unter Freunden muss man sich auch mal Kritik gefallen lassen. Ja. Aber da sieht man, dass Diplomatie auf internationaler Ebene nicht immer ganz so einfach ist und es ist schwarz-weiß nicht gibt. Es gibt immer Grautöne. Und das Ziel, mit der gesamten Welt befreundet zu sein, ist ein hehres. Ob es so funktioniert und sich in der Realität immer durchhalten lässt, das ist eine ganz andere Frage, wenn man nach Russland schaut, wenn man nach China schaut und gleichzeitig bedenkt, dass in Namibia auch viele westliche Firmen engagiert sind. Also ich glaube, die Regierung, die muss da schon austarieren, mit wem sie enger und mit wem sie lockerer befreundet sein möchte.
Du hattest ganz am Anfang über Namibia gesagt, es sei noch sehr deutsch da. Gilt das auch für die Bürokratie? Die Tugenden, diesen ganzen, so dieses ganze Zeug, was unser Eins so mit rumschleppt oder was uns nachgesagt wird.
Also ehrlich gesagt kann ich da gar nicht viel zu beitragen, weil ich da die Abläufe in der namibianischen Verwaltung nicht gut genug kenne. Ich habe das Gefühl, überall, wo mal deutsches Wirken, deutsche Bürokratie spürbar war und das Sagen hatte, dass sich das irgendwie so fortsetzt und möglicherweise weiter verpflanzt. Also ich will nicht ganz ausschließen, dass es da auch ein paar wichtige Formulare gibt in Namibia, die man ausfüllen muss, bevor man das ein oder andere tun darf. Aber so ganz sicher bin ich mir da leider nicht.
Dann ergeht hiermit ein Rechercheauftrag an dich.
Beim nächsten Mal gucke ich in die Amtsstuben und gucke, was da an Irrsinnsformularen noch zu finden ist aus deutscher Hinterlassenschaft.
Stefan Überbach, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.